religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Was bisher geschah. Trotz des etwas unglücklichen Einstandes hat Ernst es offenbar geschafft, in überall Fuß zu fassen. Seine Mitbewohner sind umgänglich, seine neue Arbeitsstelle macht Spaß und obgleich die eine Nachbarin, Claudia, ihm nicht sonderlich wohlgesonnen zu sein scheint, hat er mit der anderen, Caro, bereits am zweiten Abend eine Verabredung, die sich als veritables Rendezvous erweist.
So.
Ja.
Das war wirklich ein netter Abend.
Ja, finde ich auch.
Magst du vielleicht noch was bei uns trinken?
Na. Nee, ich glaube nicht, sorry.
Schade.
Nicht wegen dir, aber ich muss morgen früh raus.
Ach so.
Ein andermal, sehr gern, wirklich.
Okay.
Gute Nacht, Caro.
Gute Nacht. Und dann, während Ernest noch etwas unschlüssig dasteht, küsst ihn Caro, ehe er sich versieht, auf die Wange. Und lässt ihn verdutzt auf seiner Fußmatte zurück. Als er sich von seiner Überraschung halbwegs erholt hat, fällt ihm die seltsame Stille auf, die ihm durch die geschlossene Tür seiner WG entgegenschlägt. Und in diesem Moment...
Scheiße!
...fällt ihm siedend heiß ein.
Ich habe ja gar keinen Schlüssel.
Und gleichzeitig fällt ein Stockwerk höher eine Tür ins Schloss.
Hey, Sascha! Hallo, Sascha! Mo, Flo und so. Ich bin's. Super.
Ernesto, ruf jetzt bitte endlich mal zurück. Hier ist Katja. Es ist wichtig.
Na super.
In diesem Augenblick reift in Ernesto ein kühner Plan. Er öffnet das klassizistische Treppenhausfenster, lehnt sich hinaus und sieht, was er sich erhofft hat. Jetzt trifft Ernesto eine folgenschwere Entscheidung. Entschlossen schwingt er sich auf den Fenstersims, hält sich am Fallrohr fest, tastet sich über die stuckverzierten Wasserspeier hinüber zum sperrangelweit offenstehenden Küchenfenster direkt nebenan und schmiert ab.
Meine Auberginen!
Morgen, Claudia.
Morgen.
Na?
Da sind noch Brötchen. Ich habe gerade vorhin welche geholt. Nimm dir, ne?
Magst du auch noch Kaffee?
Gerne, ja.
Super.
Ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
Was ist denn mit dir los?
Wieso?
Ich dachte nur, netten Abend gehabt vielleicht.
Ja.
Ich mach mal leiser.
Ach, mach doch aus, ja.
Ja. Also sag mal, erzähl. Wie war's?
Naja. Eigentlich gibt's gar nicht so viel zu erzählen.
Na komm schon.
Also war schon ein ziemlich netter Abend. Also wir waren im Zapata essen und dann haben wir halt geredet und er ist Waage und ich bin Fisch und das passt echt total gut. Also ich meine, er ist so intelligent und er ist so witzig und wir haben uns so gut unterhalten und und dann sieht er schon irgendwie gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und hast du schon mal die Hände, hast du auch mal auf die Hände geguckt? Irgendwie ist es echt... Oh.
Und was hast du dann mit ihm angestellt?
Wieso angestellt?
Ich dachte nur, weil er danach aus dem Fenster gesprungen ist.
Was? Was? Wie aus... Was? Aus dem Fenster gesprungen?
Beruhig dich, Caro. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so viel passiert.
Wie nicht so... Was? Wie aus dem Fenster?
Geht ihm gut. Er liegt im Krankenhaus.
Er liegt im Krankenhaus. Sag mal, hallo, kannst du mal...
Ist nicht so dramatisch.
Wieso ist er aus dem Fenster gesprungen?
Ich weiß nicht genau. Er ist heute Nacht aus dem Fenster gefallen. Direkt in die Aubergine von...
Oh, ich muss echt zu ihm. Das kann ja wohl nicht sein.
In die Aubergine von Jan Ahmed. Er ist im Städtischen. Puh, Mädel, dich hat's aber erwischt. Hallo?
Ach, du liebes Bisschen. Aber jetzt mal ehrlich. Man klettert auch nicht angetrunken an Fassaden rum. Hoffen wir mal, dass es wirklich nicht so schlimm ist. Oder etwa doch?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall, wenn Caro sagt...
Matze als Maul!
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie zur 113. Folge 17 Grad Radio zur Anhebung des allgemeinen Wohlbefindens. In unserer heutigen Sendung wollen wir uns einem Thema widmen, das uns Mitteleuropäern noch jedes Mal die Tränen in die Augenwinkel treibt. Wir wollen uns mit nichts weniger beschäftigen als mit dem weltweiten menschlichen Leid. Oder präziser gesagt, mit den Personen, mit den Initiativen und den Organisationen, die sich den Kampf gegen dieses Leid auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wobei der Begriff Kampf in diesem Zusammenhang dann doch eher unpassend zu sein scheint. Denn um gegen oder auch für etwas zu kämpfen, sollte man ja zumindest ansatzweise die Ursachen der Verhältnisse, gegen die man anzutreten vorgibt, analysiert und verstanden haben. Das kann man von den mannigfaltigen Organisationen und Initiativen, die weltweit gegen Hunger und Elend, gegen die Folgen von Katastrophen, Industrieunfällen und Kriegen antreten, beziehungsweise diese Folgen einzudämmen versuchen, nicht immer behaupten. Die Spendensammler, internationalen Helferkollektive, die karitativen Vereinigungen, die Hilfslieferservices und religiösen Unterstützerkomitees, sie alle sind schon aus Gründen des eigenen Raison d'être darauf angewiesen, dass fortwährend die medialen Bilder kolportiert werden, die einen ausreichenden Kapitalfluss für die gesamte Wertschöpfungskette der Hilfsökonomie sicherstellen. Linda Pohlmann schreibt in ihrem Buch Die Mitleidsindustrie:
Hilfsorganisationen, die nicht zu jeder neuen großen humanitären Katastrophe eilen, verlieren Geberfonds und werden links und rechts überholt von konkurrierenden Organisationen. Ob es um den Bau und die Versorgung von Flüchtlingslagern und Waisenhäusern, den Wiederaufbau bombardierter Straßen und Gebäude, die Entwaffnung oder Umerziehung von Kindersoldaten oder das Impfen der Bevölkerung gegen Polio geht, die INGOs, die internationalen NGOs, mit den besten Angeboten zur Erledigung der vielen Aufgaben gewinnen beim Vergabeverfahren der Spender. Die Startkosten in weit entfernten Krisenländern sind haushoch. Hilfsorganisationen müssen Mitarbeiter anwerben und annehmen, Häuser und Büros mieten und einrichten, sowie Geräte und Material herbeischaffen, wie zum Beispiel Landcruiser, Hilfs- und Bürovorräte, Satellitenschüsseln, Computer, Klimaanlagen und Generatoren. Einmal an der Arbeit in einem humanitären Raum müssen INGOs zusehen, dass sie so lange bleiben, wie es nötig ist, um die Investitionen zumindest wieder hereinzubekommen. Das ist meistens nur möglich, indem sie sich an Ort und Stelle noch mehr Verträge verschaffen und versuchen, laufende Verträge zu verlängern. Verträge mit Spendern haben meist eine kurze Laufzeit. 3 bis 6 Monate ist gebräuchlich. Vor allem bei Nothilfe- und Konfliktregionen, bei denen niemand mit Sicherheit weiß, ob und wie es überhaupt am nächsten Morgen noch weitergeht, entscheiden sich die Geber am liebsten für die Finanzierung von Projekten, die schnell und hoffentlich problem- und kritiklos durchgeführt werden können. Je höher die Einnahmen in einem Krisengebiet sind, desto besser können sich die INGOs auf die nächste Katastrophe vorbereiten. Mit mehr Personal und mehr Ausrüstung können sie besser mithalten. Das ist entscheidend, denn INGOs, die in einem Krisengebiet bereits erfolgreich Projekte durchführen, haben die größte Chance auf weitere Aufträge. Wenn irgendwo in einem Krisengebiet mehrere Geberverträge zirkulieren, muss die Karawane der humanitären Hilfsorganisation schnell dorthin eilen. Als Geber ihre Geldströme verlegten, tauschten die Hilfsorganisationen das Leid des Volkes von Sierra Leone gegen das des afrikanischen Volks und das Leid der Flüchtlingslager in Darfur gegen das der Auffanglager im Tsunami-Gebiet. Anstatt sich Sorgen darüber zu machen, wie es nach Ablauf eines Vertrages mit der lokalen Bevölkerung weitergehen soll, sind die Hilfsorganisationen durch das Vertragssystem gezwungen, sich um ihr eigenes Fortbestehen zu sorgen. Yeah, it's officially the biggest midget in the game. I don't know.
verantwortungsvolle Sorge um das eigene Fortbestehen bedeutet im Kapitalismus immer auch den Blick auf die Konkurrenten, beziehungsweise weniger kompetitiv ausgedrückt, auf die Mitbewerber zu richten. Und hier fordert der Inszenierungszwang zur Finanzmittelakquise den Akteuren einiges ab. Wer im Rennen um die begrenzten finanziellen Ressourcen die Klaviatur der Informationsströme nicht beherrscht, hat eigentlich schon verloren. Pohlmann dazu?
Die alten etablierten Hilfsorganisationen sind den Jungen im Wettlauf um Publizität oft unterlegen. Das betagte Internationale Rote Kreuz, IKRK, ärgert sich gewaltig darüber. Das IKRK geht immer und überall hin, wenn Hilfe gefragt ist, auch wenn es lebensgefährlich ist, während eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen, Médecins Sans Frontières, MSF, manchmal geht und manchmal nicht. Aber das IKRK ist dem hippen MTV-Flair nicht gewachsen, der das MSF umgibt, klagt ein Sprecher. Bei unserem Aufbruch in ein Krisengebiet veranstalten wir keine Spektakel, wie die Medien es gern haben. Wir alle finden es selbstverständlich, dass wir gehen. Leider haben wir vom MSF lernen müssen, dass man sich selbst auch verkaufen muss. Clevere Hilfsorganisationen nehmen Journalisten deshalb embedded mit zu humanitären Dramen. Sie bieten der Presse Gratisflüge an. Vor Ort stehen sie den Journalisten mit Autos inklusive Chauffeur und Dolmetscher zur Verfügung. Auch Unterkunft und Verpflegung für die Medien gehören zu den Möglichkeiten. Ein Berichterstatter vom britischen Daily Telegraph am 10. Juni 2004: In den vergangenen Jahren habe ich auf die Art mehrmals Deals mit Hilfsorganisationen geschlossen. Im Tausch für eine Fahrt durch das Katastrophengebiet schreibe ich in der Zeitung auch über die Arbeit der Organisation. Ich mache sie zum Teil meiner Story.
Es muss also nicht nur das Spendenmarketing selbst adäquat durchgeführt werden, es müssen auch die Spendenanlässe so inszeniert werden, dass die Gelder ohne große Verzögerung und in der nötigen Höhe fließen. Über die von Pohlmann erwähnten Journalisten schreibt einer, der die Zunft schon deshalb gut kennt, weil er selbst dazugehört, Bartholomäus Grill, in seinem Buch Ach Afrika.
Stahlgewitter über Somalia, mordbrennende Kindersoldaten, Hunger, Seuchen, Massenelend. Die Krisenreporter befinden sich im Anflug auf Mogadischu. Es sind verwegene Kerle, jung und furchtlos, die von den Heimatredaktionen ins Herz der Finsternis entsandt werden. Im Flugzeug überfliegen sie noch schnell ein paar Agenturmeldungen, Artikel und länderkundliche Heftchen aus dem Munzinger-Archiv. Dann landen sie und betreten ein Land, das ihnen so vertraut ist wie die Nachtseite des Mondes. Was sehen sie? Spindeldürre Gestalten, Ruinen, Gewaltexzesse. Die Menschen eine amorphe Masse, ihre Sprache kehlig, ihr Glaube archaisch, ihr Zorn unbegreiflich. Eine Welt voller Bösartigkeit, beherrscht von ruchlosen Warlords. Aber da ist auch diese andere Welt, die farbenfrohen Kleider, das Lachen der Kinder, der heiße Wüstenwind, die Kamele, die Arabesken und vor allem die jungen Somalierinnen, die wie Modigliani-Figuren dahinschreiten. Haben sie nicht auch die überirdisch schönen Supermodels Iman und Waris Dewey hervorgebracht? Die Krisenreporter schwärmen. Ihre Blitzanalysen verblüffen all jene Landeskenner, die sich in der fein verästelten Sozialstruktur Somalias erst nach vielen Lehrjahren zurechtfinden. Da zerfällt dann eine ethnisch homogene Bevölkerung in undefinierbare Sprengel. Da werden Sippen zu Clans und Clans zu Stämmen, auch wenn es in Somalia gar keine Stämme gibt, geschenkt. Wen interessiert schon so genau, ob es Hawadal, Hawadal oder sonst wie heißt? Was wäre der Unterschied zwischen Isa und Isaac? Rachwajain, kann man den trinken? Nein, das ist auch irgendein Stamm, irgendwo in Afrika. Man stellt sich den umgekehrten Fall vor. Ein Afrikaner schreibt über Deutschland und nennt den Stamm der Schwibben einen Subclan der Frunken. Quid novi ex Afrika. Es gibt nichts Neues, nur Altbekanntes. Afrika ist Agonie. Entscheidend ist die Wahrnehmung des Erdteils, nicht dessen Wirklichkeit. Gestern Haiti, heute Afghanistan, morgen Liberia. Krisenreporter streichen wie ein Wolfsrudel um den Globus. Vornweg marschiert Christian Amanpour von CNN, die Sean Dark, des Katastrophenjournalismus, hintendrein folgt der Rest der Weltmedien. Im Konkurrenzkampf um Einschaltquoten und Auflagen darf der Sonderberichterstatter vor Ort nicht fehlen. Richard Kapuscinski kritisiert am Beispiel der Berichterstattung über Ruanda: Es gibt eine Unzahl Newcomer im professionellen Journalismus. Diese Journalisten haben keine Ahnung, wo sie sich kulturell befinden. Sie arbeiten ohne historisches Hintergrundwissen. Jeder fängt einmal an, möchte man dem Polen Kapuscinski, einem der feinfühligsten Korrespondenten, die je über Afrika schrieben, entgegenhalten. Man kennt aus eigener Erfahrung die Fallstricke bei der Beurteilung eines äußerst komplizierten Landes wie Ruanda. Man erinnert sich an peinliche Fehler, die in zornigen Leserbriefen gegeißelt wurden. Und wird vorsichtig in seinen Urteilen, weil das eigene Unwissen und Ungenügen stärker ins Bewusstsein rückt. Weil bekannt noch lange nicht erkannt heißt und man merkt, wie oft man selber den eigenen Projektionen auf den Leim geht. Den Kollegen von der schnellen Eingreiftruppe scheint der Skrupel weniger zu plagen. Ganz abgesehen davon, dass ihm die Zeit zur gründlicher Vorbereitung und gewissenhafter Recherche fehlt. Was auf dem schwarzen Erdteil außer Katastrophen geschieht, will man in Europa ohnehin nicht so genau wissen. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm still a hooligan. Hooligan. I'm waking up at like 11 in the morning, playing by the rules, yo, it's just so boring. I'm eating Captain Crunch for lunch, do I got issues? Yeah, man, I got a bunch. Like late night fist fights, half pints and dirt bikes. Yo, I love them all, so they label me an outlaw. But I still keep it raw. You don't have to respect me. You can love me or hate me, but I ain't gonna change and you ain't gonna make me. The lyrical privilege, full pledge. Living life on the edge. Straight out of control, self-proclaimed asshole. And I am what I am. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm still a hooligan. Hooligan. Thinking of my next hustle, looking for the next sorry fuck I can muscle. Talking shit for the fuck of it, running amok and still loving it. A hoodlum role model, chugging on a Jaeger bottle. Mesh hat, t-shirts and baggy pants. Putting in work, grooming some bud plants. Oh, it's a hard life we live, but nothing's changed ever since I was a kid. So a fuck is something that I still don't give. Maybe it's in my genes, maybe I was born to be spiteful and mean. But whatever it is, I wouldn't change a thing. It's all about living life in the fast lane. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm a hooligan. Hooligan. I am what I am and that's all that I am. Why? I am what I am, I'm still a hooligan. Hooligan. The West Coast bruiser, 5'9 cruiser, 100% natural born loser. They never sold out, not even once. Dedicate my life to rocking mics, dirt bikes, and knocking out fronts. A menace to sobriety with the variety of mental problems that refuse to quit till I hit rock bottom. Addicted to Cadillacs, jumbo jacks, 12 packs, and fat tracks. The local bar superstar whose mind's scarred from punching the time card. A strip club stalker, late night streetwalker, a loner with a boner, trying to make some money, but my printer's out of toner.
I am what I am, and that's all that I am.
Why?
I am what I am, I'm a hooligan.
Hooligan.
I am what I am, and that's all that I am.
Why?
I am what I am, I'm a hooligan.
Hooligan.
I am what I am, and that's all that I am.
Why?
I am what I am, I'm a hooligan.
Hooligan.
I am what I am, and that's all that I am.
Why?
I am what I am, I'm still a hooligan.
Hooligan. What?
Afrikas Anteil am Welthandel ist marginal. Sein geopolitisches Gewicht wiegt nicht schwer. Das andere Afrika, Das heitere, gelassene, erfinderische ist uninteressant. Andernfalls würde man herausfinden, dass Hungersnöte nicht an der Tagesordnung sind. Oder dass es in weiten Regionen friedlicher zugeht als, sagen wir, in Lüchow-Dannenberg. Aber solche Nachrichten würden nicht ins präformierte Bild vom verlorenen, verzweifelten, moribunden Kontinent passen, das sich so verzüglich verkauft. So schrieb schon Franz Fanon, der Philosoph der Befreiung, die Reportage soll bestätigen, was evident ist. Alles läuft schlecht da unten, seit wir nicht mehr da sind. Als ich 1987 zum ersten und letzten Mal im Pressetross eines Bundespräsidenten durch Afrika reiste, verging kein Tag, der nicht reichlich Belege für diese These geliefert hätte. Bei der Landung in Lagos, Nigeria, erfrechte sich ein Zollbeamter, das Gepäck zu inspizieren. »Polizeistaatsmethoden«, knurrte ein Fotograf. »Aber der Schwatte weiß sowieso nicht, was er da checkt.« Er spricht mit einem Vertreter der schreibenden Zunft. »Wie heißt doch gleich der Präsident hier? Banana oder so?« Der Präsident heißt Babangida. Aber mit afrikanischen Namen kann man sich schon einmal vertun. Hatte nicht auch unser unvergesslicher Bundespräsident Heinrich Lübke, der offenen Sinnes für Afrika war, beim Staatsbesuch in Madagaskar den Namen der First Lady mit dem der Hauptstadt Antananarivo verwechselt. Auch mit den Zahlen und Fakten muss man es nicht so genau nehmen. Niemand kann sie überprüfen und oft sind die Statistiken tatsächlich so verzerrt, dass ihr Aussagewert nur mehr gering ist. Wir Korrespondenten haben die Bevölkerungszahl von Nigeria lange Zeit erheblich überschätzt, um 30 Millionen Menschen. Dann fand man heraus, dass die Bundesländer die Zahlen frisiert hatten, um höhere Zuwendungen aus dem nationalen Etat zu erhalten. Laut Zensus von 1988 lebten nicht 120 Millionen, sondern nur knapp 90 Millionen in Nigeria. Dennoch wird gern die größere Zahl verwendet, denn sie unterfüttert das Bedrohungsszenario von der Bevölkerungsexplosion. Auch humanitäre Organisationen schrauben ihre Schätzungen von Flüchtlingen oder Hungeropfern nach oben. Das rüttelt die Spendenmüden wach. Manchmal drückt sich in der Übertreibung die Selbstbezichtigung aus. Die Not ist so gewaltig, weil wir Afrika so schlimme Dinge angetan haben. Andererseits muss ein Mindestwert auf der Skala der Unglücke erreicht werden, damit man sie überhaupt für nachrichtentauglich hält. So erklärte der kenianische Intellektuelle Wambumi Mwangi während des Krieges im Kosovo, der Wert unseres Lebens wird niedriger eingestuft, auch von uns selber. Um eine vergleichbare Aufmerksamkeit zu erwecken, so fährt er fort, sind viele afrikanische Menschenleben nötig. In dieser Indolenz verbirgt sich etwas zutiefst Rassistisches. Wenn auf einem afrikanischen Gewässer eine Fähre mit 300 Passagieren absäuft, lesen wir das nur als Randnotiz in der Rubrik »Bunt Vermischtes«. Die Massaker, die seit Jahren in Burundi geschehen, tauchen gar nicht auf. »Wir brauchen 500 Tote plus, erst dann kommt CNN«, sagte ein deutscher Diplomat, den ich in der Hauptstadt Bujumbura traf. Afrika wird durch ein umgekehrtes Fernglas betrachtet. Das Objekt rückt in die Ferne, seine feinen Strukturen werden unkenntlich. Der Katastrophenjournalismus verfestigt diesen Rasterblick. Afrika schreit, Afrika weint, Afrika stirbt. Manches Klischee wurde seit dem Ende des Kolonialismus so oft wiederholt, dass es Eingang in unsere Alltagssprache gefunden hat. Wenn wir ein dünnes, rachitisches Kerlchen sehen, sagen wir, das sieht ja aus wie ein Biafra-Kind.
Und Pohlmann ergänzt in ihrem Buch:
Um zu verhindern, dass Spender an dem Hab-ich-schon-gesehen-Syndrom leiden, malen Helfer und Journalisten das Elend oft im Superlativ aus. So bekommen Leser immer wieder eine neue, größere humanitäre Krise in der jüngeren Geschichte zu sehen. Mittlerweile ist menschliches Leid durch eine sich steigernde, dramatischere Darbietung von Fakten einer Inflation unterworfen. Um ihre zeppenden Zuschauer bei der Stange zu halten, hat CNN sich sogar eine Steigerung von Genozid ausgedacht. Die Berichterstatterin sprach von einem Deadly Genocide of 1994. Hilfsorganisationen manipulieren die Fakten, um Afrika elender erscheinen zu lassen, als es ohnehin schon ist, sagte der Entwicklungsökonom William Astley am 6. Juli 2007 in der Los Angeles Times. Wie hoch ist der Prozentsatz der Einwohner des afrikanischen Kontinents, der ihrer Meinung nach jedes Jahr in Kriegen stirbt? Ein wie großer Teil der Jungen zwischen 10 und 17 Jahren ist Kindersoldat? Wie viele Afrikaner werden von Hunger geplagt, sterben jedes Jahr an AIDS oder sind Flüchtlinge? Auf jede dieser Fragen ist die Antwort 0,5 bis 1% oder weniger. In manchen Fällen viel weniger. Übertreiben ist üblich geworden, sagt Marcel Voss, Marketing- und Kommunikationsleiter von MSF Niederlande, schon 1997.
Den internationalen NGOs, Pohlmann nennt sie kurz Ingos, stehen immer mehr Mongos gegenüber. Das ist die Kurzform für My Own NGO.
Das eine Menschenrecht, das für Arme und Verwundbare mindestens gelten müsste, ist der Schutz gegen inkompetente Helfer. He's just a rascal, he's just a rascal, he's just a rascal, dizzy rascal, he's just a rascal, he's just a rascal, he's just a rascal, dizzy rascal, he's just a rascal, he's just a rascal, he's just a rascal, dizzy rascal, he's just a rascal, he's just a rascal, he's just a rascal. Complain to the fool, stress in the brain, complain to the max. I'm gonna search for big money stacks. Top tens on platinum plaques, ain't got no need for a chain of a chat. I'm a rude wet and gargan that. Got this game in my hand like Dax. Got this game in my hand, be cool. Unstoppable, make up where it relax. I take cheese from the jewels and jacks. We make money off album tracks. Coming up, face it, let's all face facts. Yeah. Maybe perhaps some traps. What's that, but I'm invisible to all foolish fakers' cats. Yo. Maybe yo. Perhaps I'm a dax. Stress in the brain, complain to the max. Stress in the brain, complain, but I know. Gotta get money, gotta get a lot of gold. No less than a G for a show. Ain't got no love for a hack or a home. Do things, have things with girls on the low. I get around new ways on the go. On the low, I get around new ways in a rush. Can't stop me, I won't ever hush. Street MP, I make my rock blush. When it comes to the crutch, we flush. Got in the chat, shit, talk shit, get flush. I talk tough, cause life's been rough. Gritty, shitty, life ain't been too pretty, far from buff. So now I'm after that elegant stuff. Listen,
he's just a rascal. He's just a rascal. Yeah. He's just a rascal.
What's his other fucking name?
He's just a rascal. He's just a rascal.
Definitely I grind. So you can try anything you want, I definitely don't mind. Definitely got my ting. I definitely know your face. So don't jump out of your prime, I'll definitely put you in your place.
Yeah.
Definitely a hustle blast, definitely I grow. So you can try anything you want, I'll definitely just lost. Definitely got my sword, definitely really short. So don't keep talking like your brat, I'll definitely get door. Listen, definitely a hustle blast, definitely I fly. So you can try anything you want, I'll definitely just sigh. Definitely know I'm real, I definitely know you ain't. So don't try and be no devil, cause I'm definitely no saint. Definitely a hustle blast, definitely I win. So you keep taking this for a joke, I'll definitely just grin. Definitely can't have heard, definitely couldn't know. Don't talk like you're on top, I'll leave you definitely below.
He's just a rascal, he's just a rascal, he's just
boy,
a rascal.
What's
his
motherfucking name?
He's just a rascal, he's just a rascal, he's just a rascal.
He's like the same fool.
He's just a rascal, he's just a rascal, he's just a rascal, he's just a rascal.
I might have to stop that live voting. You don't need the stress. I grow to sit back and sort them hot like to kill. You might get scolded or burnt up. I'll guarantee the feds will turn up. Hands about having your rest, give it up. Act like a bitch, go fix your makeup. I'm streetwise, hang with big fat guys. Baptized, make a whole crew capsize. Slap gas, do want to top poop ass. Look, rest, no come attack gas. No lies, maybe I recognize. When I brought through, there's no clear skies. Jack ass, kidnap them cap guys. Red shot, red pitch, stop back guys.
Alright, boss, yo. I'm coming for you, yeah? Remember, Uber, I'm coming for you, yeah? Anyway, I see you, I'm gonna lift up your face with chops, yeah? You're a pussy, yo. Look, suck your mum as well. What? Any time, alright? Suck your mum. Yeah? No way into your brain again. Come, with one lyric, think that you're bad. You're not bad, blood. You know what I mean? Taking around 3 weeks. Only been out 3 weeks. Talking about you got girls from North and France. What's that about you, shithead?
Die Mongos bilden eine mittlerweile kolossale Gegenbewegung von Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie das Kind schon schaukeln würden im Krisengebiet. Schneller und billiger als die echten humanitären Helfer mit ihrer trägen Bürokratie und ihrem Eigennutz. Stoßen Mongos auf eine der humanitären Katastrophen, die es zu Hause in die Fernsehnachrichten geschafft hatten, dann immer unter dem erschütternden Eindruck, dass die etablierten Hilfsorganisationen wieder einmal zu spät dran waren, wie immer zu wenig Hilfsgüter bei sich hätten und an Ort und Stelle nichts tun, außer in Höchstgeschwindigkeit mit ihren Landcruisern entlang ihrer Hilfsprojekte oder zu den örtlichen Bars zu fahren. Jeder der Landcruiser kostet grob geschätzt dasselbe, was es kosten würde, irgendwo ein Waisenhaus zu bauen, rechnen Mongos aus, und für das Äquivalent eines vollen Benzintanks könnte man dieses Waisenhaus gut und gerne ein Jahr unterhalten. In den Mongos erleben die Damenkomitees und isolierten Enthusiasten ihre Wiedergeburt, die Henri Dunant 1859 auf dem Schlachtfeld bei Solferino herumfuschen sah. Ihre fehlenden Kenntnisse und Erfahrungen waren für Henri Dunant der direkte Anlass, auf internationaler Ebene für eine Lobby zur Gründung einer professionellen Hilfsorganisation zu werben. Dunants internationales Rotes Kreuz kam, aber die Mongos blieben und vervielfältigten sich. Die Qualen so vieler Unglücklicher auch nur ein wenig zu lindern, sei nun einmal ein tiefmenschliches Bedürfnis, hatte schon Dunant konstatiert. Die Abneigung ist gegenseitig. Cowboys höhnen die traditionellen Hilfsorganisationen und meinen die Mongos. Amateur-Rotkreuzler, Katastrophengroupies und Weicheier-Organisationen. Die Schwelle zu humanitären Räumen ist zu niedrig, klagen sie. Aber humanitäre Hilfe spielt sich nun einmal auf dem freien Markt ab, wo jeder, der möchte, seinen Laden aufmachen kann. Wer Lust hat, gründet eine Organisation und sammelt Geld. In vielen Betrieben spendet das Personal einige Prozente des Monatslohns und Gemeinden adoptieren ein Dorf in einem Katastrophengebiet. Am Eingang zu Supermärkten werden Hausfrauen aufgefordert, das Geld der Pfandflaschen zu spenden und Spielclubs und Gesangvereine organisieren Basare und Wohltätigkeitsveranstaltungen und sammeln Sachen ein. Gut gemeinte, aber unerwünschte Schenkungen, die Flughäfen und logistische Knotenpunkte verstopfen, gehören dem IKRK zufolge zu den größten Problemen der Nothilfe in Krisengebieten. Standardmäßig werden von Sammelmongos Schiffsladungen voller Container in fast jedes Katastrophen- und Krisengebiet geschickt, gefüllt mit ausrangierter Apparatur westlicher Krankenhäuser, oft defekt oder mit falscher Voltzahl, und Container voller Medikamente von Pharmafabriken gratis zur Verfügung gestellt, weil die Haltbarkeitsdaten abgelaufen sind. Mindestens ebenso unvermeidlich ist die Sendung gebrauchten Spielzeugs und getragener Kleidung. Ganze Stapel Kleidung säumten den Weg zum Tsunami-Gebiet, unerwünscht, denn die Überlebenden hatten bald genug Kleidung für den Rest ihres Lebens bekommen, oder sie wollten die Kleidung nicht, weil sie nicht den kulturellen Regeln entsprach. Außerdem verwirrten die Tsunami-Opfer die Kisten mit Wintermänteln, Poolzelten, hochhackigen Pumps, Tanga-Strings für Damen und Viagra-Pillen.
Die Welt der Do-it-yourself-Hilfe atmet noch ganz den Geist der Padres alter Zeiten. Religiöse Mongos, vor allem amerikanische, sind der am schnellsten wachsende Zweig der Hilfsindustrie. In Afghanistan verteilten sie Bibel und Mahlzeiten, bis die muslimische Regierung dem ein Ende machte. Im Flugzeug von Nairobi nach Khartoum im Sudan saß ich neben einem Club christlicher amerikanischer Hippies mit Gitarren. Sie hatten von ihrer Kirche Geld bekommen, um in Darfur 3 Wochen lang Hoffnung zu verbreiten, erzählte mir der Mitarbeiter einer norwegischen NGO im Sudan. In Hütten, Schulgebäuden und auf Dorfplätzen anderer afrikanischer Krisenländer gründeten religiöse Mongos am laufenden Band Born-Again-Kirchen und selbsternannte Propheten der Pfingstgemeinde und Baptisten aus dem amerikanischen Bible Belt rannten sich in Westafrika fast über den Haufen, um ihren Anteil am moralischen Postbellum-Wiederaufbau in Liberia und Sierra Leone zu liefern. Für das Anmieten des Fußballstadions im sierra leonischen Freetown musste sogar eine Warteliste angelegt werden. Eine Traveling Salvation Show nach der anderen fand hier statt. Die lokale Bevölkerung war durchaus offen für die Vorstellungen. Religiös bis in die Fußspitzen strömten sie zu Zehntausenden hin, mehrere Male in der Woche, wenn sie sich das Eintrittsgeld leisten konnten. Warum das Evangelium in ein Land bringen, das schon zu 100% religiös ist? frag ich den Prediger Billy Bob, einen munteren 50er, der aus Texas nach Afrika gekommen war. Weil die Afrikaner noch immer nicht begreifen, dass Gott es nicht gut findet, wenn man sich gegenseitig den Schädel einschlägt, lautet die überzeugte Antwort.
Dass einzelne internationale Hilfseinsätze zum Teil bizarre Verläufe nehmen, ist zumindest ab und an sogar der Presse zu entnehmen. Allerdings gibt es bei der institutionalisierten Hilfsmaschinerie durchaus ständig wiederkehrende und damit grundsätzliche Probleme, die Pohlmann so beschreibt.
Wo Hilfsorganisationen erscheinen, fahren lokale politische und militärische Führer sowie führende Geschäftsleute plötzlich in teuren Autos und lassen sich prächtige Häuser bauen. Die Preise in humanitären Räumen schießen wie Raketen in die Höhe. Mietpreise zuerst, denn Hilfsorganisationen brauchen immer dringend eine, wie es scheint, unbegrenzte Quadratmeteranzahl an Wohn- und Büroräumen und Lagerplätzen für Hilfsgüter. In dem zerschossenen Kabul stiegen die Mieten nach der Landung der humanitären Helfer über die im feudalen niederländischen Wassenaar. Für 5.000 Dollar im Monat dürfen die Ausländer ein kleines, verwahrlostes Loch vorübergehend ihr eigen nennen. Die meisten Eigentümer dieser Häuser sind reiche Afghanen, die im Ausland leben. Immobilienmaklern zufolge sind es sehr oft Kommandanten der Taliban und der nördlichen Allianz, die in Pakistan leben und von den Mieteinkünften Milizen ausbilden. Von ehrlicher Konkurrenz ist in Kriegsgebieten nicht die Rede, denn selbst wenn ein Friedensabkommen gezeichnet ist, dauert es noch viele Jahre, bevor Recht und Ordnung wiederhergestellt sind. Grundgesetze müssen noch geschrieben werden, Wahlen organisiert und Warlords und Armeeführer behalten, als Teil anerkannter politischer Kreise, mit dem die Ingos verhandeln, noch lange die Macht. Auch die meisten Dienste nehmen die Ingos also von der lokalen Kriegselite in Anspruch. Vor allem Vettern, Onkeln und Busenfreunde der Machthaber dürfen die Ingos versorgen und sie sind Betreiber der Restaurants und Clubs, in denen die Ausländer ihre Abende verbringen. Preiswertere Anbieter von Gütern und Diensten werden bedroht, sodass sie nicht am Angebotsprozedere beteiligt sind.
Bis in die 80er Jahre, als erst eine Handvoll Hilfsorganisationen zu den Kriegsfronten kam, war es einfach, gegen Missbrauch an einem Strang zu ziehen. Seitdem treten immer mehr Hilfsorganisationen und immer mehr Geber miteinander in Konkurrenz. Wenn jetzt die Weltbank Nein sagt zu einem vorgeschlagenen Projekt, sagt ein islamischer Geldgeber vielleicht Ja, und wenn Europa nicht schnell genug ist, hat China seine Dienste bereits angeboten. Geschickt wissen die Empfänger der Hilfe, den Konkurrenzkampf in der Hilfsindustrie auszunutzen. Die Erfahrung hat sie gelehrt, dass Manipulation von Hilfsströmen nicht bestraft wird und dass schlecht laufende oder sinnlose Projekte durchaus verlängert werden. Es ist nun einmal Geld vorhanden und das muss aufgebraucht werden. Auch wenn Geld übrig bleibt, der Spender will es nicht zurückhaben. Der will, dass du es ausgibst und einen schönen Bericht schreibst, erzählt mir der Leiter der Abteilung Internationale Hilfe des Niederländischen Roten Kreuzes. Hilfsorganisationen und Geber schweigen am liebsten darüber, dass in Kriegsgebieten Hilfe erpresst und gestohlen wird, und eine gemeinsame Bemühung, den Schaden zu quantifizieren, unternehmen sie schon gar nicht. Zuverlässige empirische Beweise fehlen meistens, obwohl die Information essentiell sein könnte, um Erkenntnisse über die Bedeutung von Hilfsgütern als Ergänzung der Kampfmittel kriegsführender Parteien zu erlangen, schrieb die Organisation für ökonomische Entwicklung OECD, deren Mitglieder alle wichtigen Geldgeber sind.
When I don't get what I want, I find it's hard just to be gentle. Gentle, the rental of some self-control. When you lose your mind is when you start to find your soul. Unfold this morning when I woke up, all the thoughts that I had just broke up. Breakfast on my dreams have been choked up, just memories I pressed or spoke up. Well, I fucked with something that I wasn't expecting. Words in the battles that asked me questions. Deeper I look till the hate-filled eyes. Realize are you only in disguise? So I jump to my feet. How the fuck I've become so weak? Too soon I admit defeat. Grab a pen and start writing to the beat. And I'll row when I get back from hell again. I'm gonna be so elegant. The relevance.
realize you can't just drop out, but I'm telling you, man, it's hard to block out the sound that rebounds and resounds again off the walls of my mind, cause I miss my friend. But now I'm on a mission to mend that thing that broke my existence again. Stripped down, redesigned, constructed, and improved. But the rest, last night, I'll be making my movement. Hope you just come up elevated, but chances are I'll be inebriated. But that's cool, as long as the rain ain't stayed, the things I've learned have been erased and wasted. When you forget about the hand you dealt, what really matters is the things you felt. So fuck, bring on the good and bad times, rapping the worst out of band of minds. When you forget about the hand you dealt, all that really matters is the things you felt. So fuck, bring on the good and bad times, rapping the worst out of band of minds. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident. When I get back from hell again, I'm gonna be so elegant. The relevance of my benevolence is evident.
Entwicklungshelfer unter sich. Sie wollen helfen, überall, gegen Armut, Ausgrenzung und Abtreibung. Ein Tisch voller guter Menschen sitzt da in der Sonne. Man erholt sich von einer NGO-Konferenz und Erholung bedeutet hier jammern. Eine Endvierzigerin im Batik-Look beginnt den Reigen. Die Missionskirchenstation in Indonesien habe schon wieder Gelder veruntreut, jetzt würde es aber mal reichen. Und das Projekt in Sri Lanka erst, das läuft gar nicht gut an. Dabei habe man doch jetzt schon 2 Jahre lang mit Geldern der Tsunami-Hilfe Biogas Kleinkraftwerke projektiert und vorbereitet. Im weiteren Verlauf erfährt man, dass trotz 3er schwäbischer Ingenieure vor Ort und vieler Seminare erst 12 der Kleinstkraftwerke installiert worden sind. Diese versorgen, ja genau, 12 Familien in Sri Lanka. Aber keine Sorge, noch 4 weitere Familien sind in der Pipeline für die nächsten 6 Monate. Der Bau der Anlage kostet etwa 500 Euro. Wie viel Geld fürs Projektieren und Managen des NGO-Einsatzes geflossen sind, möchte man nachfragen oder doch lieber gar nicht wissen. Aber nicht Verschwendung ist das Thema am Tisch, sondern der Weltenlohn. Undank. Die jubeln nämlich gar nicht immer und manchmal wollen die doch einfach nur immer noch mehr, meint eine Diplom-Theologin Anfang 50, auch sie Abgesandte einer deutschen NGO. Die, so geht es weiter, würden gar nicht verstehen, wie schwierig es ist, die Spenden aufzubringen. Nicken am Tisch. Man könnte noch ewig so weiter nölen, doch der Tischnachbar, eher der Typ mittelständischer Unternehmer im leicht verknitterten Leinenanzug, hat gerade eine SMS erhalten. Aha, meint er knapp, Erdbeben in China. Und schreibt zurück, unter 100 Toten gleich Kurzmeldung rausgeben, über 100 Toten Rückmeldung, mach dann Eilpresseerklärung mit O-Ton fertig. Danach bestellt er sich den Nachtisch. Je mehr Tote, Leid und Zerstörung in der Welt, desto besser die Media-Hits, das Google-Ranking und die Spendeneingänge. Spätabends an der Bar im Kongresshotel wird schon mal der Return on Death, kurz ROD, also der Spendeneingang pro Katastrophentotem berechnet und verglichen. Neokatholisches Aufgeilen am Leid der Welt trifft hier auf verkäuferisches Talent und beide harmonieren prächtig. Man weiß, wie aus Leidenden Wirtschaftsobjekte gemacht werden und man versteht es, diese an Spender und Spenderinnen zu verkaufen. Regionen, Länder und Gesellschaften werden nur noch durch die Projektbrille gesehen. Hilfsprojekte werden zum einzigen Grund für Fernreisen. Die Bemerkung eines jungen, unerfahrenen Kollegen am Tisch, Kolumbien sei doch ein tolles Reiseland mit schönen Bergen und Strand, wird ihm sogleich um die Ohren gehauen. Wie kannst du nur so oberflächlich sein? Unsere Projektpartner arbeiten seit Jahren gegen Landminen dort und mit den armen Waisenkindern und du redest über Berge und Tauchgebiete. Ende der Debatte. Wer es lange genug an einem solchen Tisch professioneller Helfer aushält, erkennt endlich, wie einfach doch die Welt ist. Sie teilt sich nämlich schlicht in zwei Hälften. Hier wir, die Reichen, die reuigen Sünder, die, die helfen können und müssen. Und dort die Armen, Verfolgten, Rechtlosen, die, die Hilfe brauchen. Oder noch einfacher, hier die zivilisierten Eltern, dort die Kinder. Doctor, yeah, I think we got some shit going flip. Oh, I'ma rub these sticks together. Check it, let's start a bonfire. And if you don't see it, y'all niggas can't fuck with our flip-flop movement. Bouncing your truck to us, y'all get stupid. Don't try to fight with us because you will be carried away. You'll be carried away. Now I'm settled, once I pick up my metal, put my foot on the pedal, ride it through every ghetto. Analyze the shit I'm seeing while I sip on Moretto. A lot of bitches on the strip, strutting in their stilettos. Then they wave and say hello while my Lambo is yellow. Everything they got a jingle when they walk like a jello. See the niggas on the corner and I never forget it. And I never regret it because I see how you get it. Not because of your niggas, I'm a hustler nigga. Yak guzzler nigga, rip your juggler nigga. In the night I become the type to love when it's dark. It's when I pull up and park, it's when I'm making my mark. See the facts that I'm trying to strive and capitalizing. Start to maximizing but build the enterprising. And while I'm stocking this bread, keep a stock of the land. And leave a permanent dot on the top of your head. Come on! You don't see it, y'all niggas can't fuck with our flip-flop movement. Bouncing your truck to us, y'all get stupid. Don't try to fight with us because you will be carried away. I'm the enigma, there is none harder, smarter, martyr, godfather. My interest, your departure. Pardon, Dre, this beat is a monster catchy. Like sleeping under open windows, that's drafty. They're waking up my throat scratchy. That's how I spit it nasty. They short, a few inches north of a dwarf. My flow is Marcialago, ghost in the narcos. Toast in the waste, the original Pablo. Still a pyramid architect. Mixed liquors like a chemist, killer lyricist. Poetical tyrant, sneaker store terrorist. Mount Everest, I climbed it. Heat is drawn, no creeping on me. Whenever I'm bent, my mind spray. My nine spray and freak styles like 3000 Andre. They keep palin', keep pushing them drops. Knives running in hot bust to bust, we don't stop. And if you don't see it, y'all niggas can't fuck with our flip-flop movement. Bouncing your truck to us, y'all get stupid. Don't try to fight with us because you will be carried away. You'll be carried away. Now I'm hot and we running the block. Watch me run in your spot. Fiends coming in flocks. Add a little cut to the coke when I'm cooking the pot. Come on, bitch. I got what you want, come and get what I got. Now I almost forgot. I come to close up your shop. I love to fold up a knot. Love toting the Glock. Helps me feel safer when niggas try to scheme on my plot. Try to steal paper from me, you gotta deal with a lot. See, I will leave you to rot. Only defending my stock. Niggas know they pussy and struggle to pretend that they not. Come on. Lose your life in the drop. While I harvest the crop, my hot shit bust a can of hair, you running your socks. See, we live on the edge. Bang shit with a sledgehammer, split up your head. Kill a snitch for the fans. Let's go for the streets. I'm always spitting the gospel. Get nozzle of the barrel size of elephant nozzle. Let's go. And if you don't see it, y'all niggas can't fuck with our flip-flop movement. Bouncing your truck to us, y'all get stupid. Don't try to fight with us because you will be carried away. You'll be carried away.
Pate 2.0 für unsere lieben Kleinen.
Natürlich wollen auch Sie helfen. Sie wollen Pate eines Kindes in Afrika werden. Aber Sie wissen nicht.
Früher wusste ich nicht, ob mein Geld auch wirklich bei den lieben Kleinen ankommt. Heute kann ich schon morgens im Büro sehen, ob der kleine Manuel auch brav in der Schule ist. Die Schulnoten bekomme ich per SMS. Bei besonders guten Leistungen gibt's schon mal einen Spenden-Euro extra per PayPal. Und wenn er mal eine Woche nicht schreibt, gibt's halt ein bisschen weniger.
Wir von Pate 2.0 für unsere lieben Kleinen bieten Ihnen
Echtzeitmonitoring der schulischen und Freizeitaktivitäten mittels GPS-Satellitentechnologie.
Tagesauswertung der Verwendung Ihrer Spenden mit RTB Real-Time Balance.
Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten, 7 Tage die Woche. Sie entscheiden, wann Sie mit Ihrem Schützling sprechen.
Warn-SMS beim Übertreten der Landesgrenze und beim kritischen Gesundheitszustand Ihres Kindes.
Für ein gutes Gefühl mit dem kleinen Plus an Sicherheit. Pate 2.0. So geht Helfen heute.
www.weilwirdichbrauchen.de.
Psst! Die Pate 2.0 Frühjahrsaktion. Jetzt 2 Patenkinder zum Preis von einem. Ideal auch zum Verschenken.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden 4. Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden 1. Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden 4. Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden 4. Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.